SWR 2 Forum.
Kinderwunsch um jeden Preis, die Fortpflanzungsmedizin und ihre Grenzen. Am Mikrofon ist Doris Maul. Eltern, die ihr Kind von einer Leihmutter austragen lassen, Frauen, die mit der befruchteten Eizelle einer Spenderin schwanger werden. Für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch bietet die moderne Reproduktionsmedizin eine ganze Reihe von Alternativen. Einige davon stehen allerdings nur im Ausland zur Verfügung. Denn in Deutschland ist sowohl die Leihmutterschaft als auch die Eizellenspende verboten. Zum Unmut vieler Wissenschaftler. Erst vor kurzem hat eine Expertengruppe der renommierten Deutschen Nationalakademie Leopoldina eine Reform des aus ihrer Sicht zu restriktiven deutschen Embryonenschutzgesetzes gefordert. Und auch das gerade in Frankreich verabschiedete Bioethikgesetz zeigt, in die Diskussion um die Fortpflanzungsmedizin und ihre Grenzen kommt wieder Bewegung. Muss also der gesetzliche Rahmen der Reproduktionsmedizin auch in Deutschland erweitert werden, um neuen Familienmodellen eine Chance zu geben? Und wo liegen die ethischen Grenzen dieser Veränderungen? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren. Meine Gäste sind Eva-Maria Bachinger, Autorin und Publizistin, Professor Dr. Heribert Kentenich, Direktor des Fertility Center Berlin und Professor Dr. Beate Ditzen, Direktorin des Instituts für medizinische Psychologie an der Universität Heidelberg. Frau Ditzen, an Sie die erste Frage. Also In-vitro-Fertilisation, Insemination, Eizellenspende, Leihmutterschaft. Die moderne Fortpflanzungsmedizin hat in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Und das deutsche Embryonenschutzgesetz, das ist fast 30 Jahre alt. Sind also die Regelungen, die der Bundestag 1990 beschlossen hat, noch auf der Höhe der Zeit?
Ja, ich denke, da spielt weniger eine Rolle, was jetzt technisch machbar ist, als wie wollen wir grundsätzlich an diese Frage rangehen? Wie können wir grundsätzlich kinderlosen Paaren, die einen Kinderwunsch haben, begegnen mit den aktuellen rechtlichen Möglichkeiten? Es wird sicher immer mehr möglich sein, als wir rechtlich erlauben. Es ist für uns wirklich eine ethische Frage. Also wie wollen wir in unserem Sozialsystem, in unserem Krankenversicherungssystem auf den Kinderwunsch, auf den unerfüllten Kinderwunsch reagieren?
Aber es ist ja auch eine rechtliche Frage. Also das Embryonenschutzgesetz sei antiquiert, ungerecht und passe weder moralisch noch wissenschaftlich in unsere Welt. Das hat der Wissenschaftsjournalist Martin Spiewak schon vor 2 Jahren in der Zeit geschrieben. Frau Bachinger, das ist ja ein vernichtendes Urteil. Hat er damit recht?
Also ich denke mir, technische Entwicklungen wird es immer geben und natürlich müssen Gesetze auch angepasst werden. Ich würde das nicht so drastisch beurteilen. Wir haben in Österreich 2015 eine Novelle gehabt und es wurde die Eizellenspende zum Beispiel erlaubt. Und ich beobachte hier eben eine enorme Kommerzialisierung. Also es wurde ausdrücklich ein Werbe- und Kommerzialisierungsverbot erlassen und es dürfe nur eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Aber es ist aus meiner Sicht eine Illusion zu glauben, dass das tatsächlich so abläuft. Also es werden den Spenderinnen einfach andere Benefits angeboten. Es werden zum Beispiel hohe Honorare gezahlt für PR-Auftritte dieser Spenderinnen. Das ist ein wichtiger Punkt, diese Kommerzialisierung. Und das muss man, finde ich, noch mehr bedenken, wenn man ein Gesetz reformiert oder wenn man auch darüber diskutiert. Und der zweite Punkt ist aus meiner Sicht die Kinderrechte. Wir sprechen hier von einem Bereich, wo es um Kinderkriegen geht. Und aus meiner Sicht sind oft zu sehr die Wünsche von Erwachsenen im Vordergrund.
Sowohl über die Risiken der Kommerzialisierung als auch über das Kindeswohl werden wir sicherlich im Laufe dieser Sendung noch sprechen. Herr Kentenich, Sie leiten das Fertility Center Berlin, beraten also Paare, die mit Kinderwunsch zu Ihnen kommen. Wie sehen Sie das als Praktiker aus der Praxis? Brauchen wir ein neues, liberaleres Gesetz?
Na, nicht so sehr die Frage liberal oder nicht, aber eins, das dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht. Es gibt meiner Ansicht nach keine Gründe, am Eizellspendeverbot in Deutschland festzuhalten. Wir haben genügend Daten international, also wie es der Eizellspenderin gibt, wie es den späteren Kindern geht, wie die Mutter-Kind-Beziehung ist, wie die Vater-Kind-Beziehung ist, wie die psychische Entwicklung ist. Und wenn man das damals verboten hat, dann war vielleicht der Stand der Wissenschaft damals etwas anders. Insofern muss eine Gesetzgebung sich immer in diesen Fragen, wenn es um Medizin geht, um den aktuellen Stand der Wissenschaft kümmern und muss dieses denn ethisch diskutieren. Moralisch haben wir total unterschiedliche Auffassungen in Deutschland, je nachdem religiös geprägt oder nicht religiös geprägt. Aber eine Gesellschaft wie in Deutschland, die eine demokratische Tradition hat und bei der Ethik eine große Bedeutung hat, muss sich die Frage stellen, ob das, was in Deutschland durch Verbote geregelt ist, wirklich den Beteiligten, und die Beteiligten sind das Kind, die Eltern, die potenziellen Eltern, ob es denen gerecht wird. Und im Großteilen eben nicht.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sagen Sie, das Gesetz muss in der Tat reformiert werden und der aktuellen Situation in all den Facetten, die Sie gerade geschildert haben, angepasst werden.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ein großer Druck da, auch bei der hohen Rate an Zwillingen, die wir haben in der Reproduktionsmedizin. Also wir müssen wirklich Veränderungen haben, insbesondere wegen des Kindeswohls und wegen des Elternwohls.
Ja, ich möchte jetzt noch mal bleiben bei dieser Thematik Auswirkungen des geltenden Embryonenschutzgesetzes in der Praxis. Also wenn wir da jetzt mal hinschauen in die Praxis. Tatsache ist, in den rund 140 deutschen Reproduktionszentren werden pro Jahr mehr als 10.000 Kinder außerhalb des Mutterleibs gezeugt. Jede 40. Geburt geht auf diese Praxis zurück. Und weltweit sind bisher 5 Millionen Kinder auf diese Weise entstanden. Das heißt, insofern ist es tatsächlich von zentraler Bedeutung, was erlaubt ist und was nicht. Wenn Sie jetzt mal sagen, Herr Kentenich, wie und wo behindert ganz konkret das geltende Embryonenschutzgesetz mit seinen engen Bestimmungen Ihre tägliche Arbeit im Fertility Center Berlin?
Also insbesondere bei der Frage, wie viele Embryonen in Kultur bleiben dürfen. Wir haben hier eine strenge Regelung in Deutschland, dass eigentlich nur so viele Eizellen befruchtet werden dürfen, wie der Frau auch übertragen werden dürfen. In der engen Auslegung bedeutet das, man kann nur 2 oder 3 befruchten und dann für eventuell 1 oder 2 Embryonen zurückgeben. Und dann hat sich das in der Praxis ein bisschen geändert. Es gibt einen deutschen Mittelweg, dann kann man vielleicht 4 oder 6 Eizellen in der Kultur lassen, um dann 1 oder 2 Embryonen dann der Frau später zurückzugeben. Aber das führt in Deutschland dazu, dass wir weiterhin eine Mehrlingsrate pro Geburt haben von 20%. In der natürlichen Fassung ist es so 1% Mehrlingsgeburte. Zwillinge kommen deutlich früher zur Welt. Zwillinge haben mehr Behinderungen wegen der Frühgeburtlichkeit. Und das nur deswegen, weil wir nicht wie im Ausland hingehen können, und einen einzigen Embryo von mir aus 8 Embryonen auszuwählen, der beste ist, und den dann zurückzugeben. Das geht im Ausland. Im Ausland haben die in Schweden eine Mehrlingsrate von 4%. Wir haben eine Mehrlingsrate pro Geburt bei 20%. Also um es zuzuspitzen, aufgrund dessen machen wir sehenden Augens Pathologie für die Kinder und Pathologie für die Eltern. Denn auch eine Zwillingsschwangerschaft bedeutet für die Mutter höhere Risiken und später auch höhere Belastungen. Und das ist nicht tragbar, dass dieses weiterhin in Deutschland so eng geregelt ist.
Frau Ditzen, was sagen Sie dazu?
Ja, ich stimme Herrn Kentenich dazu. Ich denke, dass die Gesetzgebung die aktuelle Situation einbeziehen sollte. Jetzt aus Sicht oder auf das Thema Leihmutterschaft, mit dem ich mich beschäftigt habe, aus psychologischer Perspektive, hat sich über die letzten Jahrzehnte ganz deutlich was geändert. Der Medizintourismus für Leihmutterschaft hat einfach unheimlich zugenommen. Und das liegt daran, dass eine Leihmutterschaft in Deutschland illegal ist. Wenn wir dem nicht gerecht werden, da nicht drauf reagieren und eigentlich immer nur sagen, ja, solange das im Ausland passiert, kümmert uns das nicht, versetzen wir die Wunscheltern in eine Situation, in der die sich die ganze Zeit im besten Fall im Graubereich bewegen. Und das kann Probleme schaffen für die Eltern, das kann auch Probleme schaffen für das Kind. Wie das für die Leihmutter ist, wissen wir nicht, denn die ist ja im zum Teil fernen Ausland. Ich glaube, da sollten wir dringend drauf reagieren.
Vielleicht können wir nacheinander diese Themen Eizellenspende und Leihmutterschaft behandeln, obwohl sie natürlich unmittelbar zusammenhängen. Also dieser heutige medizinische Standard, die Fortschritte, die die Medizin gemacht hat, was möglich ist, das ist ja auch schon angeklungen in dem, was der Herr Kentenich gerade gesagt hat, aus seiner Praxis geschildert hat. Was mir da im Ohr geblieben ist, ist diese Formulierung, der beste Embryo. Was heißt das, der beste Embryo? Also auch die Wissenschaftler der Leopoldina haben in ihrem Papier zwar kritisiert, dass die Behandlungen, die das Embryonenschutzgesetz vorschreibe, nicht mehr dem heutigen medizinischen Standard entsprechen würde, aber damit stoßen wir doch schon auf die ethischen Probleme.
Nein, nicht unbedingt. Also wir stoßen auf die gleichen Probleme, wie die Natur sie hat. Es wird ja auch nur, wenn eine Frau schwanger wird, wird sie nur tatsächlich mit demjenigen Embryo schwanger, der sie in der Gebärmutter einnistet. Und von den Eizellen, die befruchtet werden, sterben 50% ab. Wir wissen von vornherein, nicht jede Spermie hat die Fähigkeit, eine Eizelle zu befruchten. Nicht jede Eizelle hat tatsächlich auch einen Chromosomensatz, der zur Geburt fähig ist. Insofern, wir können da nicht besser als die Natur sein, aber wir sollten uns nicht Gesetze auferlegen, wo wir bewusst schlechter sind. Wir könnten es so machen wie im Ausland, aus mehreren Embryonen tatsächlich denjenigen herauszunehmen, der die beste Entwicklung bis dahin hat.
Frau Bachinger, wie stehen Sie dazu?
Die Natur lässt schon auch mehr zu als die Reproduktionsmedizin. Also wenn ich den besten Embryo auswähle, dann glaube ich nicht, dass man einen nimmt, der eben Drüsennummer 21 zum Beispiel aufweist. Wenn man sagt, genetisch den besten Embryo suchen wir aus, dann haben wir natürlich umfassende genetische Tests. Ich möchte aber noch so grundsätzlich sagen, es wird bei den Diskussionen immer so getan, als ob Familiengründung für bestimmte Paare nur dann möglich ist, wenn alle Methoden der Reproduktionsmedizin zugelassen werden. Ich glaube, da treten andere Alternativen dann sehr stark in den Hintergrund. Also es gibt sehr viele Kinder, die Adoptiveltern suchen, die Pflegeeltern suchen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich für Kinder einzusetzen. Ich frage mich immer, warum ist es so wichtig, dass man ein genetisch eigenes Kind hat? Das befördert die Reproduktionsmedizin schon sehr stark, dieses Denken, dass man dann auch vieles in Kauf nimmt. Es ist ja kein Spaziergang, so eine Behandlung. Und darüber hinaus natürlich, wenn ich dann eine Eizellenspende in Anspruch nehme oder Leihmutterschaft.
Herr Kentenich, das geht ja im Prinzip direkt in Ihre Richtung.
Naja, da muss man schon einiges korrigieren. Erstmal, wenn man sagt, man wählt dann den Embryo aus, dann ist ja überhaupt keine genetische Untersuchung. Dieser Embryo kann Trisomien haben, kann Trisomie 21 haben. Und das Zweite ist, natürlich beraten wir die Paare, doch nicht so jetzt unbedingt 100% ein eigenes Kind. Beratung, ärztliche Beratung, ist immer eine ergebnisoffene Beratung. Wir stellen den Paaren das Problem dar. Wir beraten sie bewusst, wie hoch ihre spontane Schwangerschaftsrate auch ist. Denn viele Paare, die zu uns kommen, haben eine gute Chance, auch über die nächsten 5 Jahre von alleine schwanger zu werden. Wir beraten immer auch zu psychosozialen Aspekten, zu Fragen der Belastung. Wir beraten über Alternativen, natürlich auch über Adoption. Aber das ist halt nicht so einfach. Es stehen nicht viele Kinder zur Adoption zur Verfügung. Und wenn ein Paar sagt, nur okay, wir wollen aber mit unseren eigenen Gameten, also mit dem unserem eigenen genetischen Material schwanger zu werden, dann ist das grundsätzlich nichts Zurückzuweisendes. Und immer in der Medizin, wenn es Weiterentwicklung gibt, früher konnten wir bestimmte Tumoren nicht behandeln, heute können wir bestimmte Tumoren behandeln. Also diese Fortschritte der Medizin sind ja grundsätzlich etwas Positives. Sie haben vollkommen recht, wenn es Kritikpunkte gibt, auch zum ärztlichen Handeln, zur Kommerzialisierung. Aber diese Kritikpunkte kriegen Sie überall. Es gibt überall schlechte Medizin, es gibt überall gute Medizin, es gibt überall Missbrauch der Medizin, das gibt es. Aber ich würde nicht den grundsätzlichen Wunsch der Paare hinterfragen, wenn es nicht klappt, über die normale Sexualität dann zum Arzt zu gehen und Hilfe haben zu wollen. Das ist etwas ganz Normales. Und wenn der aktuelle Stand der Wissenschaft so ist, dass man denen helfen kann, dann soll man nach dem höchsten Standard die behandeln können. Und das können wir in Deutschland nicht.
Das ist ja nicht mein Punkt. Ich glaube, man muss auch hier differenzieren. Ich finde es wunderbar, dass es die Medizin gibt und zum Beispiel für Paare, die eben unfruchtbar sind, hier auch Möglichkeiten gibt. Aber die Reproduktionsmedizin hat sich ja sehr ausgebreitet. Es gibt da ganz andere Wünsche auch noch und andere Zielgruppen. Also ich sage nur ein Beispiel. Frauen haben offenbar noch immer das Problem, Familie und Beruf zu vereinbaren und dann wird der Kinderwunsch sehr nach hinten verschoben und dann ist es eigentlich keine klassische Unfruchtbarkeit, sondern das ist einfach der normale Lauf der Dinge.
Herr Kentenich, können solche Frauen sich bei Ihnen auch behandeln lassen?
Na, das ist auch ein Missverständnis.
Entschuldigung, Frau Bachinger.
Also die Frage ist, nimmt die reproduktive Fortpflanzungsfähigkeit der Frauen dadurch ab, dass sie nicht im 30. Lebensjahr schwanger werden, sondern erst im 35. Und da meinen die meisten Leute, das ist ja eine Katastrophe erst mit 35. Nee, ist überhaupt keine Katastrophe. Eine 35-jährige Frau, wenn sie regelmäßig Sex hat, dann ist sie nach einem Jahr in 90% schwanger. Also das steht in den englischen Leitlinien wirklich gut drin. Und wir beraten auch nicht chaotisch so in der Richtung, also 35-jährige Frau, jetzt müssen sie unbedingt schwanger werden, sondern wir zeigen ihr das. dass die natürliche Fruchtbarkeit nach dem 30. Lebensjahr abnimmt. Aber wir machen keine Panik. Und wenn es dann mit dem Lebensumfeld so zusammen ist, dass Beruf und Elternschaft übereinkommt, dann wird das gemacht. Und wenn sie sagt, ich will aber nicht mit 35, sondern mit 36 Jahren schwanger werden, dann gucken wir, wie ist der Zyklus, wie sind die Spermien, wie ist die Eizellreserve. Und dann wartet sie ein Jahr. Unsere Aufgabe in der Reproduktionsmedizin ist nicht, sofort zu einem Kind zu verhelfen, sondern in erster Linie zu beraten.
Kinderwunsch um jeden Preis, die Fortpflanzungsmedizin und ihre Grenzen. Das ist unser Thema heute im SWR2 Forum mit dem Reproduktionsmediziner Professor Heribert Kentenich, der Medizinpsychologin Professorin Beate Dietzen und der Autorin und Publizistin Eva Maria Bachinger. Bevor wir dieses Altersthema jetzt zu sehr vertiefen, es war zum einen noch was da, was Frau Bachinger sagen wollte. Und dann möchte ich gerne an Frau Dietzen eine Frage stellen als Medizinpsychologin. Also Frau Bachinger, Sie haben angefangen auszuführen, die gesellschaftlichen Veränderungen, also die dann dazu führen, dass reproduktionsmedizinische Verfahren in Anspruch genommen werden, da wo sie es eigentlich gar nicht müssten, richtig?
Ja, wo vielleicht in einer anderen Lebensphase das einfacher gehen würde und auch ohne Hilfe der Medizin. Es ist nun mal so, dass Frauen immer später Erstgebärende sind und dann kommen eben ja schon andere ethische Fragen noch zum Tragen als jetzt zum Beispiel bei einem Paar, das unfruchtbar ist und zu einem Arzt geht. Also es kommen Dritte ins Spiel, wie zum Beispiel bei der Eizellenspende oder auch zum Beispiel bei schwulen Paaren oder auch bei Frauen, die keine Gebärmutter haben, aus welchen Gründen auch immer, oder die Schwangerschaft nicht halten können, die Leihmutterschaft. Und das sind schon noch mal ganz andere ethische Dimensionen. Ich möchte schon betonen, dass ich nicht grundsätzlich gegen die Reproduktionsmedizin bin, wenn der Eindruck jetzt so entstanden ist. Ich sage nur, es muss auch bei bestimmten Methoden klare Grenzen geben.
Ja. Also damit das jetzt nicht zu einem Dialog wird, möchte ich doch jetzt gerne noch mal von Frau Dietzen wissen, wie Sie das wahrnehmen. Dieser Kinderwunsch um jeden Preis, was ja auch Titel unserer Sendung ist. Als Psychologin, der Druck auf die Paare in unserer Gesellschaft, Kinderwunsch tatsächlich zu realisieren, auch wenn die eigene Fruchtbarkeit nicht gegeben ist. Der Druck hat der zugenommen in den letzten Jahren und in welchem Ausmaß? Also gibt es dazu auch Untersuchungen?
Ja, also da würde ich auch gerne unmittelbar auf den Punkt von Frau Bachinger eingehen. Also die Untersuchungen, die es gibt zum Kinderwunsch, die legen nicht nahe, dass sich der Wunsch nach einem eigenen Kind durch Werbung oder auch durch eine fähigere Reproduktionsmedizin implantieren ließe. Der Wunsch nach einem eigenen Kind ist da, entsteht im Laufe des jungen Erwachsenenalters und manche Personen empfinden diesen Wunsch intensiv und andere empfinden den weniger intensiv. Ich glaube, wir sollten uns davon abgrenzen, zu sagen, der Wunsch nach einem eigenen Kind ist ein Modephänomen oder hat jetzt allgemein zugenommen.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist ja klar, dass der Wunsch nach einem genetisch eigenen Kind eine innige Sehnsucht ist und etwas sehr Normales, Natürliches, ja, wenn man solche Begriffe verwenden möchte. Aber die Reproduktionsmedizin suggeriert, dass das auch zu jeder Zeit und in jeder Konstellation möglich ist. Mit Hilfe natürlich von vielen verschiedenen Methoden, die jetzt zum Beispiel in Deutschland noch nicht erlaubt sind.
Aber wirkt das nicht auf die Psyche, Frau Dietzen? Also, dass eben einfach die Möglichkeiten da sind und dadurch ja der Wunsch bei vielen Paaren auch noch viel ausgeprägter wird, vermute ich jetzt mal, als er noch vor 10 oder 20 Jahren war.
Also es wirkt auf die Psyche, aber die aktuelle Situation ist ja so, dass den Paaren gesagt wird, es ist zwar medizinisch möglich, was zu machen, aber es ist hier in Deutschland nicht möglich. Das, denke ich, ist eine Antwort auf den Kinderwunsch, der die Paare dann sofort sich in einer sehr begrenzten Situation wiederfinden lässt. Und da ist es dann so, dass informierte und sehr engagierte Paare dann versuchen, ins Ausland abzuwandern und in irgendeiner Weise ihren Kinderwunsch woanders durch andere Möglichkeiten zu realisieren. Und ich finde, das ist gemessen an den medizinischen Möglichkeiten und auch daran, wie das dann psychosozial hier diskutiert und aufgefangen würde, ist das einfach nicht mehr zeitgemäß.
Also es würde sehr gut psychosozial aufgefangen, meinen Sie damit?
Ja, ich denke, dass Schwangerschaft und Geburt und auch ein unerfüllter Kinderwunsch in Deutschland psychosozial ausgesprochen gut überlegt diskutiert wird und in unserem medizinischen Versorgungssystem sehr gut aufgefangen ist. Eigentlich sind wir da, was die Versorgung angeht, durchaus beispielgebend. Und dann ist es schade, wenn wir dann sagen, es gäbe das alles, aber das ist leider hier nicht möglich. Gehen Sie doch ins Ausland.
Ja, aber dann schließe ich gleich mal an. Also wir haben jetzt über die psychosoziale Versorgung gesprochen, aber andersrum gefragt nochmal. Also wir haben festgestellt, die Spirale der medizinischen Möglichkeiten dreht sich. Es gibt gesellschaftliche Veränderungen, die für eine Reform des Embryonenschutzgesetzes sprechen. Also welche Argumente sind es ganz konkret, die einige in dieser Runde sagen lassen, eine Legalisierung von Eizellenspende und Leihmutterschaft in Deutschland ist dringend erforderlich?
Ich denke, die medizinischen Möglichkeiten sprechen dafür. Der Fakt, dass das schon realisiert wird, eben im Ausland. Und ich denke, diese Kombination aus medizinischen Möglichkeiten und dass die Paare ins Ausland gehen, das führt bei unserer aktuellen Gesetzgebung zu einer Doppelmoral. Wir sagen, das ist erlaubt, aber nicht hier. Und das, finde ich, ist auch, was die Internationalisierung medizinischer Leistungen und auch der Nachfrage nach medizinischen Leistungen angeht, nicht der aktuellen Situation entsprechend.
Und wir verkomplizieren es für die Paare. Also die haben viele Nachteile auch. Bei der Eizellspende ist es so, wir können heute, um den Vergleich zu machen, wenn eine Frau einen schweren Eileiterschaden hat, dann kann man sagen, okay, der wird operiert. Wenn er nicht operabel ist, dann kann man künstliche Befruchtung machen. Das ist der medizinische Fortschritt. Wenn eine Frau keine Eizellen mehr hat, entweder weil sie an den Eierstöcken einen Tumor hatte oder schwere Endometriose hatte, sodass sie keine Eizellen mehr hatte oder aus genetischen Gründen, dann können wir ihr sagen, wir können ihr nicht helfen. Wir könnten ihnen helfen aus medizinischer Sicht, wenn wir die Eizellen einer anderen Frau nehmen würden und sie dazu beraten würden. Aber wir dürfen es nicht. Das heißt, wir unterteilen hier Situationen bei den Frauen, wo wir ihnen helfen können. Eileiterprobleme können wir ihnen helfen, Eizellprobleme können wir ihnen nicht helfen. Das ergibt weder medizinisch einen Sinn, noch psychologisch einen Sinn, noch sozial einen Sinn. Und dann gehen sie ins Ausland. Und dann müssen wir den Frauen sagen, wenn sie aber ins Ausland gehen und sie gehen zum Beispiel nach Spanien, wohin die meisten zur Eizellspende gehen, dann hat ihr Kind aber hinterher, wenn sie das Kind haben und das wird in Deutschland geboren, hat nicht die Möglichkeit, die genetische Mutter kennenzulernen. Und das ist ein Unterschied zur Samenzellspende, wo jederzeit das Kind hat, den genetischen Hintergrund kennenzulernen und Kontakt zum Samenspender aufzunehmen. Das ist nach Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts so und das ist nach dem Samenspenderegistergesetz so. Und das müssen wir der Frau sagen. Bei der Eizellspende müssen sie ins Ausland gehen. Sie haben diese Nachteile. Und wenn die mich dann fragt, aber warum darf ich das denn nicht hier machen lassen, dann muss ich sagen, weil der Gesetzgeber das nicht wünscht. Und das Schlimmste an diesem Punkt ist sogar, dass der Gesetzgeber gerade noch vor 2 Monaten in der Begründung das Gleiche gesagt hat, wie im Jahre 1990, dass es Zweifel gibt, dass die Mutter-Kind-Beziehung, das Wohlergehen des Kindes gewährleistet ist. Und das ist nun seit 30 Jahren bewiesen, dass das nicht der Fall ist.
Ja, es gibt keine Daten, die dafür sprechen, dass die Eltern-Kind-Beziehung beeinträchtigt sein könnte, wenn die Kinder durch reproduktionsmedizinische Verfahren auf die Welt gekommen sind.
So, Frau Bachinger, jetzt haben Sie viele Argumente für eine Legalisierung von Eizellenspende und Leihmutterschaft gehört. Sie sind bekennende Kritikerin, haben ja auch ein Buch verfasst, Kind auf Bestellung, ein Plädoyer für klare Grenzen. Warum sind Sie dagegen?
Also, erster Punkt. Reproduktionstourismus wird es weiterhin geben, auch wenn man die Gesetze liberalisiert. Das sieht man ja auch in anderen Ländern. Warum gehen Amerikaner nach Indien oder Engländer oder Kanadier, um eben dort die Eizellenspende oder vor allem die Leihmutterschaft zu machen? Es ist nicht nur eine Frage der Möglichkeit im Land, sondern es ist einfach auch eine Frage des Preises. Und wenn ein Land sagt, bei uns ist das verboten, dann ist das einfach auch eine ethische Botschaft. Dann sagt man eben, diese Praxis wollen wir in unserem Land nicht. Also bei der Eizellenspende bin ich persönlich dagegen. Also ich möchte das nicht, dass sich eine andere Frau hormonell stimulieren lässt und unter Narkose eine Eizellenentnahme hat, um meinen Kinderwunsch umzusetzen. Also bei der Eizellenspende kann der Gesetzgeber das liberalisieren, um hier eine Möglichkeit zu schaffen oder eine Gleichstellung. Aber bei der Leihmutterschaft haben wir schon noch eine andere Dimension. Also weil Sie den Untertitel erwähnt haben, Plädoyer für klare Grenzen, Es gibt die Kinderrechtskonvention und im Artikel 35 steht dort, dass das Kind das Recht hat, nicht gegen Geld gehandelt zu werden. Und nach meiner Erfahrung, nach meinen Recherchen, fließt hier immer Geld. Und es wird halt dann als Aufwandsentschädigung tituliert. Aber wenn man 20.000 Euro als Aufwandsentschädigung bekommt, ist das auch eine enorm hohe Summe für Frauen, die in einer sozialen Notsituation sind. Und der zweite Punkt, das Kind oder die Jugendlichen haben weder in Deutschland noch in Österreich jederzeit die Möglichkeit herauszufinden, wer ihr genetischer Vater oder die, also der Spender ist oder die Spenderin. Und ein Problem finde ich auch, dass diese Daten bei den privaten Kliniken archiviert sind und nicht, dass sich die Kinder oder Jugendlichen nicht an den Staat wenden können und dort dann diese Informationen bekommen, wie es die Kinderrechtskonvention auch fordert. Das steht ganz klar. Ein Kind hat das Recht auf Kenntnis seiner Herkunft.
Also das waren jetzt zwei Kritikpunkte, wenn ich es richtig sehe. Einmal die Kommerzialisierung und zum anderen das Abstammungsrecht. Was die Gefahr der Kommerzialisierung angeht, da verfechten Sie, Frau Ditzen, ja ein ganz spezifisches Modell der Leihmutterschaft. Sie sprechen sich aus für eine altruistische Leihmutterschaft. Die ist zwar auch schon angeklungen, jetzt ein bisschen bei Frau Bachinger und mit ein bisschen Skepsis, dass das überhaupt funktionieren kann mit diesen Aufwandsentschädigungen. Aber warum befürworten Sie eine altruistische Leihmutterschaft und wie kann das aussehen?
Wir hatten in Heidelberg ein interdisziplinäres Forschungsprojekt im Rahmen des Marsilius-Kollegs. Da ging es um mögliche zukünftige Modelle der Leihmutterschaft und um den Vergleich der Lebendorganspende mit der Leihmutterschaft. Und im Rahmen dieses Projekts ist uns aufgefallen, dass sich das in vielen Bereichen wirklich sehr gut vergleichen lässt. Die Lebendorganspende, die in Deutschland legal ist, wenn sie altruistisch passiert, und eben die Leihmutterschaft, die in Deutschland illegal ist. Und ich finde, wenn man das überträgt von der Logik her, dann wäre die aktuelle Leihmutterschaftsdiskussion so, dass wir sagen würden, das ist in Ordnung, wenn man ein Organ transplantiert und transplantiert bekommt, aber nicht in Deutschland, das soll man bitte im Ausland machen. Und so ist aktuell die Situation für die Leihmutterschaft in Deutschland. Und mir leuchtet absolut ein, dass das mit unserem medizinischen System und auch unserer ethischen Vorstellung von Eltern-Kind-Beziehung und der Beziehung zum eigenen Körper nicht vereinbar ist, dass man ein Kind kauft oder dann eben ein Kind verkauft. Aber ich finde es einfach kritisch, dass man sagt, wir können uns in diesem kritischen Bereich nicht so richtig positionieren, wollen das auch nicht. Deshalb sagen wir, hier in Deutschland ist das nicht in Ordnung, aber woanders schon. Wir könnten dann konsequenterweise sagen, bitte nirgendwo. Fände ich konsequent, fände ich persönlich jetzt wirklich eine ganz deutliche Einschränkung für die Eltern, würde den Kinderwunsch auch stark pathologisieren. Ich bin nicht für diese Interpretation, aber sie wäre in sich konsequent. Auf der anderen Seite, denke ich, sollte man sagen, wenn wir nicht so argumentieren, dann sollte das in Deutschland möglich sein.
Kann man tatsächlich Organspende und Leihmutterschaft, also das, was Frau Ditzen eben gemacht hat, kann man das gleichsetzen?
Nein, nicht gleichsetzen, sondern
also
man muss sie vergleichen. Ja. Vergleichen kann man es in bestimmten Situationen schon, weil einer ein Organ für jemand anders gibt. Der Unterschied vor allen Dingen ist, und das wird sicherlich auch Frau Bachinger so sehen, dass eine Schwangerschaft dauert 9 Monate. Und deswegen sind die besonderen, insbesondere psychosozialen Situationen, Gesichtspunkte so, das zu fragen ist, wird die Frau nicht Schaden nehmen, die Leihmutter, wenn sie nach 9 Monaten das Kind, was sie ja 9 Monate getragen hat, denn freigibt. Das war auch ein Grund, weswegen es damals 1990 verboten blieb. Und übrigens hat die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, auch an dem Punkt der Leihmutterschaft sich nicht eindeutig für eine oder das andere Modell ausgesprochen, weil das ein ethisch kontroverser Bereich weiterhin auch ist in Deutschland. Ich persönlich würde schon der Auffassung sein, dass die Argumente überwiegen, die Leihmutterschaft in Deutschland zu regulieren. Für mich ist immer ein sehr positives Beispiel Großbritannien, weil dort ist es über die nationale Behörde reguliert, auch die Aufwandsentschädigung, die eine Frau bekommt. Auch bis zu dem Punkt, dass die Frau letztlich entscheidet, bis nach der Geburt, ob die Leihmutter das Kind auf die auftraggebenden Eltern freigibt. Die Eltern-Kind-Zuordnung ist dort geregelt. Also ich glaube, man kann es wie in England ganz gut regeln. Und England, in England ist nicht so das Denken so schwarz-weiß, wie wir es haben. Verbot und Nichtverbot oder gut und schlecht. Sondern die gucken sich die Sachen sehr genau an. Die machen bei neuen Verfahren, auch in der Reproduktionsmedizin, große Kongresse, Kontroversen, jeder kann sich daran beteiligen. Und dann machen sie eine Entscheidung. Bei neuen Entwicklungen starten die einen Diskussionsprozess und dann steht am Ende eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist aber nicht eine liberalistische Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die der Staat wiederum auch kontrollieren kann. Und das in England sind 230 Fälle pro Jahr der Leihmutterschaft unter ganz klaren Bedingungen von nur bei Zentren, die dazu zugelassen sind. Also ich kann mir so etwas vorstellen, aber um es nochmal zu sagen, die Leopoldina insgesamt hat sich in dieser Frage nicht eindeutig positioniert.
Und durch diese altruistische Leihmutterschaft oder eine der altruistischen Leihmutterschaft ähnliche Form, die dann möglicherweise hier in Deutschland legalisiert würde, dadurch sind dann doch aber die rechtlichen Probleme der Abstammung auch noch nicht geklärt.
Nein, und das ist ein wichtiger Gesichtspunkt auch bei der Leopoldina gewesen. In allen Fragen der Erweiterung des Familienbegriffes, es muss eine eindeutige Eltern-Kind-Zuordnung geben. Es muss jemand klar verantwortlich sein für dieses Kind. Das betrifft die Samenspende, das betrifft die Eizellspende, das betrifft das Recht des Kindes, über die genetische Herkunft kennenzulernen. Und aus juristischen und psychosozialen Gründen glauben wir, bei all diesen Formen, auch bei der Samenspende, ist eine eindeutige Eltern-Kind-Zuordnung notwendig. Und das wäre, wenn man in Deutschland das erlaubt mit der Leihmutterschaft, auch da juristisch zu regeln.
Ja, es würde es auch viel einfacher machen, dass ein Kind von der Leihmutterschaft erfährt, wenn es durch eine Leihmutter ausgetragen würde. Denn aktuell ist das durch diese schwierige gesetzliche Situation ja auch mit viel Scham behaftet auf Seiten der Eltern. Und die Daten gerade aus Großbritannien haben gezeigt, dass während die Beziehung zur Leihmutter für manche der Kinder, die von einer Leihmutter ausgetragen worden sind, in einem altruistischen Leihmutterschaftsverhältnis bestehen bleibt, dass die noch Kontakt zu der Leihmutter haben, vor allem wenn die zum Beispiel aus der Familie kommt, manche aber auch nicht. Aber sie haben die Möglichkeit zu wissen, wer die Schwangerschaft ausgetragen hat. Und ich glaube, solange das für uns so mit dieser Unsicherheit behaftet ist, darf man das überhaupt, hätte man das gedürft als Wunscheltern, ist die Gefahr viel größer, dass das Kind davon nicht erfährt. Und das ist aus einer psychischen Perspektive schwierig für das Kind.
Meine Recherchen haben jedenfalls ergeben, dass Leihmutterschaft meistens kommerziell abläuft. Altruistische Leihmutterschaften sind mir nicht begegnet in meiner ganzen Recherche in Osteuropa, Russland und Ukraine. Also darum glaube ich, sind diese Aufwandsentschädigungen, wenn man das immer so, diesen Begriff verwendet, eine Augenauswischerei. Wir haben hier eine enorme Kommerzialisierung und wir haben ja auch überhaupt keine Zahlen, Statistiken. Wir wissen nichts über das Ausmaß. Und wenn es in Großbritannien oder es gibt ja auch in Griechenland die altruistische Leihmutterschaft oder auch in Australien, da höre ich so Schätzungen von 100, 200 Kinder oder 50 bis 60 Kinder. Also die meisten Paare gehen natürlich in ärmere Länder und das wird auch weiterhin so sein, wenn ein Gesetz in Deutschland liberalisiert wird in der Richtung, weil sie Konsequenz zuvor eingefordert haben. Ich bin ja auch konsequenterweise aufgrund der Kinderrechtskonvention gegen jede Form der Leihmutterschaft, also wenn sobald Geld fließt, sei es eine Aufwandsentschädigung oder ein Honorar, weil es eben der Kinderrechtskonvention widerspricht. Und ich bin dafür, dass es global verboten wird. Das scheint vielleicht bei der momentanen Entwicklung eine ziemliche Utopie zu sein, aber das ist natürlich dann konsequent gedacht.
Ich glaube auch, dass das eine Utopie ist. Und zwar insofern, wir haben bislang, sind wir mehr von der konventionellen Familie ausgegangen in unserer Diskussion. Aber tatsächlich die gesellschaftlichen Veränderungen und der gesellschaftliche Wandel, der sich vollzogen hat, der betrifft natürlich ganz zentral auch die Familienform. Und darauf haben auch die Wissenschaftlerinnen der Leopoldina hingewiesen. Da heißt es dann, darüber hinaus wird das Embryonenschutzgesetz dem gesellschaftlichen Wandel und der Vielfalt heutiger Familienformen nicht mehr gerecht. Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernhardt hat sein Buch Kinder machen 2014 vorgelegt und da reflektiert er darüber, wie die Reproduktionsmedizin die moderne Familie verändert. Weil es gibt heute eben tatsächlich Kinder, die 5 Eltern haben. Den Samenspender, die Eizellenspenderin, die Leihmutter und die beiden Eltern, mit denen es lebt. Auch wenn das nicht der Normalfall ist, aber also die Gesellschaft und die Familie verändert sich derart, sodass doch auch von der Seite ein Druck entsteht, tatsächlich Bewegung in die Sache zu bringen.
Ja, aber warum muss das über die Reproduktionsmedizin passieren? Es gibt so viele Kinder, ja, ich betone das wieder, die Pflegeeltern brauchen, Adoptiveltern. Und warum geht man nicht dann, wenn da so ein Druck da ist, ja, warum geht man dann nicht mehr in diese Richtung und versucht das zu erleichtern und da vielleicht mehr zu ermöglichen? Also das ist für mich die zentrale Frage. Und für mich, wir sind eine durch und durch kommerzialisierte Gesellschaft. Es geht sehr stark um Konsum und Machbarkeit. Und ich muss das auch in dem Zusammenhang leider sagen. Ich sage nicht, dass Kinderwunsch per se natürlich nicht pathologisch ist. Also es gibt einen natürlichen Kinderwunsch, es gibt einen übersteigerten und dann gibt es natürlich auch pathologische Formen. Aber warum ist das die einzige Möglichkeit, mit Hilfe der Medizin und Technik ein Leben mit Kindern zu führen?
Aber das behauptet doch keiner. Also in der Beratungssituation wird selbstverständlich darauf hingewiesen, dass auch in Deutschland Adoption schwer möglich ist. Aber in Auslandsadoption geht es. Ich habe viele Paare.
Ja, aber die Leopoldina, entschuldigen Sie,
die Leopoldina hat das auch geschrieben.
Die hat zum Beispiel bei der Einleitung geschrieben, Familiengründungen sind für viele Paare oft nur mit Hilfe der Reproduktionsmedizin möglich.
Wenn Sie den psychosozialen Beratungsteil hinten lesen, dann ist sehr, sehr ausführlich beschrieben, über was alles beraten werden muss. Sowohl durch die psychosozialen Berater als auch die Ärzte. Das ist ein ganz normaler Teil. Einem Paar werden die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt. Eine große Möglichkeit ist auch, ohne Kind alt zu werden. Warum? Weil es gibt keine Daten, dass das Leben ohne Kind grundsätzlich schlechter ist als das Leben mit einem Kind. Das ist natürlich einfach so. Es gibt diese verschiedenen Varianten. Bloß wo wir uns unterscheiden ist, warum geht der Staat heute, 30 Jahre nach Etablierung des Embryonenschutzgesetzes, hin und verbietet weiterhin verschiedene Möglichkeiten? Das muss doch gerechtfertigt werden. Sie haben vollkommen recht, das Problem der Kommerzialisierung bleibt. Aber es ist alles kommerziell, leider in der Medizin, weil Menschen aus Schweden in Schweden keinen Gelenkersatz bekommen, kommen sie nach Deutschland, weil sie hier kommen. Wir werden diesen Tourismus haben. Ich bin auch gegen eine Kommerzialisierung. Wenn Sie mich fragen, gibt es Kommerzialisierung, Missstände im Reproduktionsmedizin in Deutschland, würde ich sagen, ja. Die kriegen teilweise Sachen angeboten, die Paare, die sind nicht notwendig. Das Problem der Kommerzialisierung ist generell ein Problem in der Medizin. Und der deutsche Staat und die deutsche Regierung und das Bundesministerium, die bemühen sich darum, das möglichst klein zu halten. Und das ist auch weitgehend gut geregelt in Deutschland. Insofern ist die Möglichkeit der Kommerzialisierung generell ein Totschlagargument, was überall da ist, was aber nicht ein gutes Argument ist dagegen, dass man es anders auch gut regeln kann. Und wir können vieles in Deutschland anders besser regeln, als es zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und das sollten wir machen.
Gut, wenn man hier den Befund teilt, es gibt eine enorme Kommerzialisierung, dann ist der Gesetzgeber aufgerufen, das zumindest zu bremsen und einzudämmen. Bei der Eizellenspende und bei der Leihmutterschaft sehe ich gerade, also bei diesen Methoden, wirklich einen großen Druck, weil sie werden nicht so viele Frauen finden, die sich hier selbstlos zur Verfügung stellen. Mir ist keine Leihmutter begegnet, die wohlhabend ist und gut situiert und gebildet. Und auch bei den Eizellenspenderinnen vielleicht abgesehen in den USA. Aber in Osteuropa waren das Frauen, die Geld gebraucht haben. Und die haben das dann gemacht.
Aber Sie gucken sich doch die Daten aus Großbritannien an. Wie oft wird da
Das sind vergleichsweise gemacht? Sehr geringe Zahlen.
Eben.
Jetzt aber darüber liegen dazu, was international wirklich da vor sich geht.
Es ist doch ein schlechtes Argument von irgendwoher, was international missbräuchlich gemacht wird, dieses als Argument zu nehmen, dass es in Deutschland oder Großbritannien gut regeln könnten oder gut geregelt haben. Eine Gesellschaft muss das regeln, was sie regeln kann. Und nicht nur durch Verbote regeln. Vorbild meiner Ansicht nach Großbritannien, Eizellspende, da geben wir das klare Zahlen dazu, auch wie viel die bekommen. Die Eizellspenderin bekommt nicht mehr als 750 Pfund pro Eizellspende. Und wenn Sie die Zahlen auch zur Leihmutterschaft in Großbritannien nehmen, da sind Leihmütter dabei, die machen es für 1.000 Pfund, teilweise für gar nichts, ja, weil es, wenn es freundschaftliche Beziehungen gibt. Und das Höchste sind 17.000 bis 20.000 Pfund. Das ist meiner Ansicht nach keine Ausbeutung. Das sind reasonable expenses. Also die sind ja auch schwanger, die Frauen, 9 Monate. das Leben verändert sich oder so. Das ist keine Ausbeutung an dem Punkt, wenn die Frauen gut beraten worden sind. Und das haben wir bei der Leopoldina auch immer wieder betont. Das Ganze in der Veränderung, in der Reproduktionsmedizin, der Veränderung der Wissenschaft ist daran gebunden, dass eine gute Beratung stattfindet. Medizin ist immer nur dann gut, wenn die betreffende Person eine Entscheidung treffen kann auf einem hohen Informationsbasis.
Das ist trotzdem nur der eine Aspekt. Es gibt ja trotzdem Verträge. Wenn das erlaubt wird, dann muss ein Vertrag aufgesetzt werden. Und die Verträge, die ich gelesen habe, schreiben der Leihmutter sehr viel vor. Ich habe auch keine Wunschelternpaare getroffen, die nur der Leihmutter das überlassen, ob es jetzt einen Kaiserschnitt gibt oder eine normale Geburt, welche pränatale Untersuchungen sie macht. In amerikanischen Verträgen wird das auch ganz klar geregelt, was sie zu essen hat, was sie trinkt, ob sie noch reisen darf. Also von einer selbstbestimmten Leihmutter kann da keine Rede sein. Und wir haben hier noch immer vergessen, es geht hier auch um das Kind. Und wir haben uns bisher auf das ethische Prinzip berufen, dass wir uns an die Menschenrechtskonvention halten und an die Kinderrechtskonvention. Und da ist eben der Handel mit Kindern verboten. Und auch wenn sie nur Aufwandsentschädigungen zahlen, wird ein Vertrag ausformuliert, wo das Kind zu einem Vertragsgegenstand degradiert wird.
Herr Kentenich hat vorhin die entscheidende Frage gestellt, nämlich die danach, darf der Staat auch weiterhin bestimmte Formen der Familiengründung im Namen der Moral verbieten? Seine Antwort war nein. Wir kommen jetzt in die Schlussrunde und zur allumfassenden Frage im Prinzip. Wie muss eine Reform des Embryonenschutzgesetzes tatsächlich aussehen, die ethischen Anforderungen gerecht wird, auf die Veränderungen in der Gesellschaft reagiert und die zunehmende Kommerzialisierung, über die wir ja jetzt hier viel gesprochen haben, die Kommerzialisierung der Reproduktionsmedizin verhindert? Frau Ditzen.
Ja, ich wäre nach wie vor sehr stark für das Konzept einer altruistischen Leihmutterschaft, weil das die Kommerzialisierung begrenzen würde, meiner Ansicht nach, weil wir gute Beispiele aus uns sehr ähnlich strukturierten Ländern haben, noch in der Europäischen Union, wie das laufen kann. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, wie wir auf den zunehmenden Medizintourismus im Leihmutterschaftsbereich reagieren könnten.
Frau Bachinger.
Also zum Beispiel ist es sicher wichtig, diese Mehrlingsschwangerschaften besser zu handeln, dieser Single-Embryo-Transfer zum Beispiel gesetzlich festzulegen. Dann finde ich noch wichtig, gesetzlich zu regeln, dass es wirklich verpflichtende psychologische Begleitung gibt, Beratung, nicht um die Paare zu pathologisieren, sondern ihnen eine Hilfe zu geben. Und dann würde ich sagen, dass man wirklich auch klare Grenzen zieht. Da würde ich fordern, vom Gesetzgeber eine klare Grenze bei der Leihmutterschaft zu ziehen.
Herr Kentenich.
Also ich bin da in etwa genauso in meinem Statement. Es muss ethisch durchdekliniert sein. Die Fortpflanzungsmedizin oder auch die Leopoldina kann nicht hingehen und irgendetwas schreiben, was nur medizinisch oder juristisch oder psychosozial deklariert ist, sondern das muss einer ethischen Debatte standhalten. Und da meine ich, dass zum jetzigen Zeitpunkt bei einer gestandenen Demokratie in Deutschland, wie wir sie jetzt haben seit 70 Jahren, Verbote, die da sind, die nicht zu rechtfertigen sind aufgrund des aktuellen Stands der Wissenschaft, sowohl medizinisch als auch psychosozial, die sollten aufgehoben werden. Und da sind wir in einer Situation, wo wir teilweise den Paaren mehr schaden als nützen, gerade wenn man die hohe Zwillingsrate ansieht. Bei der Leihmutterschaft, wie gesagt, ist die Sache etwas komplizierter. Und wofür ich aber in jedem Fall plädiere, dass der beratende Arzt oder die beratende psychosoziale Beraterin zur Leihmutterschaft, die ist zum jetzigen Zeitpunkt, kann die juristisch belangt werden. Und eine Beratung sollte nicht juristisch belangt werden können. Und das sollte sich in jedem Fall ändern.
Kinderwunsch um jeden Preis, die Fortpflanzungsmedizin und ihre Grenzen. Das war das Thema dieses SWR2-Forums. Es diskutierten Eva-Maria Bachinger, Autorin und Publizistin, Professor Dr. Heribert Kentenich, Direktor des Fertility Center Berlin und Professor Dr. Beate Ditzen, Direktorin des Instituts für medizinische Psychologie an der Universität Heidelberg. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul.